HR Info. Bilanz.
Mit Alexander Schmidt. Eine Stadt nach der anderen in Deutschland bekommt es mit drohenden Dieselfahrverboten zu tun. Die Bundesregierung hat darauf reagiert und vor einem Monat zum sogenannten Dieselgipfel geladen. Herausgekommen ist dabei eher wenig. Wer einen Diesel der Schadstoffklasse Euro 4 oder 5 fährt, soll sein Auto umtauschen können. Zum Teil können sich die Autofahrer auch ihre Diesel nachrüsten lassen, um so Fahrverbote zu umgehen. Die Verwirrung ist entsprechend groß. Wir fragen in der Sendung Bilanz unter anderem, was die Hersteller und Händler wirklich anbieten und was VerbraucherschützerInnen raten. Außerdem sparen in Zeiten niedriger Zinsen. Was können wir gegen die Flaute tun? Und inwieweit profitieren wir von der Geldflut der Europäischen Zentralbank? In Frankfurt drohen ab Februar erste Dieselfahrverbote bei der Schadstoffklasse 4. Ab September bis Euro 5. Den betroffenen Autofahrern sollen nun sogenannte Umtauschprogramme helfen, um die Fahrzeuge loszuwerden. Außerdem gibt es die Nachrüstungen mit bestimmten Filteranlagen. So hat das die Große Koalition auf ihrem letzten Dieselgipfel Anfang Oktober verkündet. In der Realität haben es die Autofahrer aber mit einem großen Durcheinander von Rabattaktionen und Programmen zu tun. Wir sortieren das mit Marion Jungblut. Sie ist Leiterin Mobilität beim Bundesverband Verbraucherzentrale in Berlin. Politik und Autoindustrie reden immer von Umtauschprämien oder Programmen. Das müsste doch heißen, ich tausche meinen Diesel gegen einen anderen um, mit dem ich keine Fahrverbote befürchten muss, und zwar ohne etwas draufzuzahlen. Funktioniert das auch so?
Das wird die Praxis zeigen. Volkswagen hat in ihrer Pressemitteilung tatsächlich ein unverbindliches Rechenbeispiel aufgezählt, wo der Umtausch tatsächlich funktionieren soll. Allerdings geht es da auch um ein Leasingauto. Ich würde jeden Verbraucher auffordern, genau dieses auszuprobieren und zu sagen, hier ist mein Diesel, der ist von Fahrverboten betroffen und ich möchte gerne ein anderes Auto dagegen austauschen. Natürlich wird man dann für einen älteren Wagen schwieriger eine Alternative finden als für ein noch relativ neues Fahrzeug, aber ein Versuch ist es wert.
Sie sagen, VW hat da so ein Programm. Was genau wird da von Wolfsburg versprochen?
Auf der einen Seite handelt es sich um eine ganz normale Rabattaktion, die wir auch letztes Jahr zum Beispiel schon hatten. Da hieß es halt nur Umweltprämie, jetzt heißt es Umtauschprämie. Allerdings legt Volkswagen nochmal eine Summe drauf für diejenigen, die wirklich in Zonen wohnen, wo Fahrverbote drohen. Das ist zum Teil ganz attraktiv. Gemeinerweise ist es nicht so attraktiv bei kleinen Fahrzeugmodellen. Da hat sich eigentlich fast gar nichts getan. Aber wenn man reich ist und sich ein tolles, großes Auto leisten kann, dann kriegt man tatsächlich einen satten Rabatt.
Wenn mir jemand für einen alten Diesel ein neues Euro 6 Modell anbietet, ist man dann auf der sicheren Seite?
Bei den Euro 6 Dieseln ist es nicht ganz so sicher. Die gibt es ja in verschiedenen Varianten. A bis C sind leider nicht besonders viel sauberer als teilweise Modelle der Euronorm 5 und 4. Von daher kann man zu diesem Kauf nur raten, wenn es eine wirklich substanzielle Mobilitätsgarantie gibt. Und da verspricht VW leider nur 3 Jahre. Nach unserer Auffassung müsste die wenigstens für 5 Jahre gelten. Das heißt, wenn innerhalb dieser Zeit doch auch für diese Fahrzeuge Fahrverbote drohen, dass man dann das Auto auf jeden Fall auch wieder zurückgeben kann.
Wie ist denn der aktuelle Stand beim Thema Nachrüstung von Euro 5 Dieseln? Geht das überhaupt schon?
Im Moment gibt es noch keine Nachrüstung, die so zugelassen ist, dass man dazu raten kann. Das heißt, da ist die Politik im Moment gefragt, dies zügig zu ermöglichen. Da muss es eine technische Richtlinie geben und dann wird auch über das Kraftfahrtbundesamt darüber informiert, welche Fahrzeuge wirklich eine Nachrüstung, wo da eine Nachrüstung zur Verfügung steht, die man dann einbauen kann.
Jetzt tritt ja auch die Musterfeststellungsklage in Kraft. Was muss man als Dieselfahrer darüber wissen?
Da geht es um die Modelle mit dem Motor EA189, die diesen verbindlichen Rückruf hatten in den vergangenen Jahren, also wirklich offiziell aufgefordert worden sind vom KBA, zum Update in die Werkstatt zu fahren. Wir wollen, dass Volkswagen das, was sie freiwillig ja nicht hier den deutschen und europäischen Kunden zugestehen wollten, nämlich eine Entschädigung, wollen dieses gerichtlich prüfen lassen.
Sagt Marion Jungblut, Leiterin Mobilität beim Bundesverband Verbraucherzentrale in Berlin. Vor 3 Jahren ist der VW-Abgasskandal bekannt geworden. Die juristische Aufarbeitung ist noch lange nicht abgeschlossen. Es gibt Ermittlungen gegen VW und gegen Audi. Ein Verfahren, bei dem sich Aktionäre zur Wehr setzen und immer wieder Klagen von Autobesitzern. Diese sind zwar hin und wieder erfolgreich, aber gemessen an der Gesamtzahl von 2,5 Millionen Autos wagen doch nur wenige Autobesitzer diesen juristischen Schritt. Jetzt gibt es, wir haben es gehört, von der Verbraucherzentrale und dem ADAC eine Klage, hinter der sich zahlreiche Autobesitzer versammeln können. Möglich macht das die neue Musterfeststellungsklage. Roman Warschauer berichtet.
Viele Besitzer eines Diesel mit dem Schummelmotor aus dem VW-Konzern in Deutschland fühlen sich bis heute ungerecht behandelt. Autoindustrie insgesamt kommt mit Blick auf den Diesel schlecht weg.
Ich fühle mich von den Autoherstellern auch hinters Licht geführt, weil das ist ja arglistige Täuschung gewesen. Ich habe in gutem Glauben mein ganzes Erspartes für dieses Auto hingelegt.
Seit dieses Thema in den Medien ist, ärgere ich mich pausenlos über die Dieselfahrzeughersteller.
Ein bisschen Genugtuung erhoffen sich viele Verbraucher deswegen von der neuen sogenannten Musterfeststellungsklage. Da es Sammelklagen wie in den USA in Deutschland nicht gibt, soll in der Musterfeststellungsklage zumindest eine grundsätzliche Frage geklärt werden, die anschließend auf viele Einzelfälle übertragbar ist. Wie der Verbraucherzentrale Bundesverband VZBV auf seiner Internetseite schreibt, soll mit der Klage gegen den VW-Konzern gerichtlich festgestellt werden,
dass der Volkswagen-Konzern durch Einsatz von Manipulationssoftware Verbraucher vorsätzlich geschädigt hat. Der Konzern schuldet den Käufern nach Ansicht des Verbraucherzentrale Bundesverbands deswegen grundsätzlich Schadenersatz.
Eine Musterfeststellungsklage können nur Verbände einreichen, die Verbraucher selbst nicht. Diese beteiligen sich nur indirekt, wie Philipp Neumann, Rechtsanwalt bei der Kanzlei Ares in Frankfurt, sagt.
Das Bundesamt für Justiz veröffentlicht dieses Verfahren und dann kann ich mich im Internet in ein Klageregister eintragen und bin dann quasi passiv Beteiligter an diesem Verfahren.
Das Eintragen in das Register ist kostenlos und sorgt dafür, dass eventuelle Ansprüche erst einmal nicht verjähren. Sollte die Entscheidung zugunsten der Autobesitzer ausfallen, müssten diese, gestützt auf das Urteil, dann aber noch einmal ihre individuellen Ansprüche vor Gericht geltend machen. Darum würde man im deutschen Rechtssystem nicht herumkommen, sagt Anwalt Neumann. Trotzdem sieht er Vorteile in dem Verfahren.
Ich kann erst mal abwarten, wie entscheidet die Justiz diesen Fall grundsätzlich. Und auf der Grundlage dieser Entscheidung kann ich dann entscheiden, gehe ich jetzt persönlich gegen das Unternehmen vor, ja oder nein.
Allerdings sollte man Geduld mitbringen, denn das Musterverfahren könnte Jahre dauern. Allerdings kann das Ganze auch schon früher mit einem Vergleich enden.
Sie hören H-Info Bilanz. Für die betroffenen Dieselbesitzer ist die Lage unübersichtlich. Rabatte, Umtauschaktionen, Umrüstangebote. Je nach Modell und nur für bestimmte Autos. Von Umtausch kann also eigentlich keine Rede sein, denn es werden einem in der Regel ja Neuwagen verkauft. Das Ergebnis? Der Kunde steht vor einem Dschungel an Prämien und vermeintlichen Schnäppchen. Carsten Gohlke hat seinen Diesel einmal angeboten.
Er ist jetzt 6 Jahre alt, mein Golf, und trotzdem erfüllt er nur die Euro-Abgasnorm 5. Also muss er weg. Denn das Fahrverbot für viele Innenstädte droht. Gut, dass da die Automobilhersteller aller Marken mit Umtauschprämien für Fahrzeuge mit Euro-Norm 5 und älter locken. Ich beginne ganz traditionell bei VW und frage nach einem gleichwertigen Golf mit bester Abgasnorm und bekomme erst einmal einen Grundlehrgang vom Verkäufer Mario Hübner vom Autohaus Hessen-Kassel.
Alle neuen Dieselfahrzeuge, die jetzt produziert oder bestellt oder ausgeliefert werden, bekommen den neuen Stempel 6D-Temp. Das ist die neue Klassifizierung für die Dieselfahrzeuge. Es gibt einmal klassisch Euro-Norm 6, wo es nach wie vor auch überhaupt keine Probleme gibt, sowohl in den Innenstädten als auch überall, wo man unterwegs ist.
Was mache ich nun mit meinem noch gar nicht so alten Golf? 5.000 Euro Umtauschprämie würde ich bekommen beim Kauf eines neuen Autos. Doch halt, hier muss es ja gar nicht unbedingt ein Neuwagen sein, lenkt der erfahrene Verkäufer sofort ein.
Also es kann auch ein Jahreswagen durchaus sein, das ist jedenfalls gerechtfertigt. Im Detail müssen wir natürlich dann schauen, bezieht sich das auf eine Umweltprämie, Sprich, wird das Fahrzeug dann mit Euronorm 1 bis 4 verschrottet, dann erhält der Kunde dementsprechend diese Prämie dafür. Und dann müssen wir natürlich nochmal unterscheiden, wird das Fahrzeug abgegeben, Diesel für Diesel, muss dann auch dementsprechend sein.
6.000 Euro würde ich für meinen alten Golf noch bekommen, sei ja schließlich unverkäuflich geworden in Deutschland. Angeschaut hat sich den Wagen keiner. Die schlechten Papiere mit der hässlichen 5 reichen aus. Ich erbitte Bedenkzeit und fahre zum nächsten Autohaus, Renault in Ballhorn. Netter Empfang bei Michael Möller, dem Chef.
Ich denke mal, der Markt verlangt es einfach, dass die Endkunden dementsprechend eine Prämie bekommen für die Fahrzeuge, die im Euro 5 oder niedriger Euro 4 bis Euro 1, dass die irgendwie vom Markt verschwinden, beziehungsweise dass die Kunden einen adäquaten Preis dafür bekommen.
Was heißt adäquat? Denke ich noch so im Stillen? Dann schwirren mir schon hohe Zahlen um die Ohren.
Es ist gestaffelt nach ihrer Fahrzeuggröße und bei den Oberklassefahrzeugen haben wir bis 10.000 Euro Umtauschprämie.
Aber das gilt nur für Neuwagen. Und die liegen im vergleichbaren Sektor mal eben bei rund 25.000 Euro. Gibt die Haushaltskasse nicht her. Und da ich nicht markengleich bin, gibt es eben auch kaum noch Spielraum, so der Verkäufer. Aber der Golf würde hier wenigstens angekauft werden. Auch da sind sich längst nicht alle Hersteller einig. BMW verweist zum Beispiel auf 5.000 bis 8.000 Euro Umtauschprämie, aber nur für den, der auch einen belasteten BMW mitbringt. Hinter vorgehaltener Hand bekomme ich hier noch den Tipp, verkauf die Kiste privat, am besten ins Ausland und komm dann als Wechselkunde wieder. Dann gibt es auch einen jungen Gebrauch. Für gutes Geld und die Prämie obendrauf. Heißt dann eben nur anders. Wechselprämie zum Beispiel. Die bekomme ich auch von Mercedes geboten. Ralf Knievel ist erfahrener Opel-Händler mit langer Familientradition. Klar können wir tauschen. Je nach neuem Modell gibt es 4.000 bis 8.000 Euro. 4 für einen Astra, 8 für einen Insignia.
Sie können auch junge Gebrauchte bei uns kaufen. Das sind Jahreswagen.
Ich frage dann auch in diesem Autohaus noch vorsichtig nach, ob ich denn dann wirklich mit einem sauberen Diesel auch in den nächsten Jahren problemlos durch die Lande fahren könne. Und ich bekomme hier, wie übrigens in allen anderen Autohäusern auch, ein müdes Lächeln als Antwort.
Euro 6 ist ja auch nicht gerade das Highlight, ne? Nächstes Jahr fällt uns vielleicht schon wieder was Neues ein.
Resigniert steige ich in meinen Golf, streichle das liebgewordene Lenkrad und denke so bei mir, dann fahre ich eben nicht mehr nach Stuttgart, Frankfurt, Mainz, Berlin und wie all die neuen Sperrzonen heißen, sondern bleibe mit meinem Golf zu Hause, bis uns beide der TÜV sowieso voneinander trennen wird.
HR Info. Bilanz.
Die Zinsen sind so niedrig wie nie zuvor. Auf 0% hat sie die Europäische Zentralbank heruntergefahren, um Banken und Staaten zu retten. Für die Sparer heißt das, sie bekommen nichts für ihr Geld. Schlimmer noch, sie verlieren sogar einen Teil davon, denn die Preise steigen. Sparen oder leben, also Geld ausgeben, das ist eine Frage bei den Nullzinsen. Interessanterweise legen die Menschen dennoch ihr Geld zur Seite. Mehr denn je sogar, Ursula Mayer berichtet.
In Zeiten niedriger Zinsen leiden viele deutsche Sparer, möchte man meinen. Doch offenbar ist das Gegenteil der Fall. Zu diesem Ergebnis kommt eine Umfrage unter 2700 Bundesbürgern, die der Deutsche Sparkassen- und Giroverband gerade erst veröffentlicht hat. Dazu Verbandssprecher Thomas Rienecker.
Dieses Jahr haben 63% angegeben, zufrieden oder sogar sehr zufrieden zu sein. Das ist der höchste Wert, den wir hier ermittelt haben. Betrachten wir den Bundesländertrend, sind die Hessen auf Platz 1. Hier sind 72% zufrieden oder sogar sehr zufrieden.
Das Ganze wirkt vor allem deshalb merkwürdig, weil die Bundesbank vor 2 Monaten festgestellt hat, dass die Sparer hierzulande unter dem Strich tatsächlich Geld verlieren. Zum ersten Mal seit 6 Jahren schrumpft ihr Vermögen. Michael Stappel, Experte für Vermögensbildung bei der DZ Bank, beschreibt, was das für den Einzelnen im Alltag bedeutet.
Die Leute erleben, dass die Inflation zurückgekehrt ist, alles wird teurer, aber die Verzinsung des angelegten Geldes ist immer noch relativ niedrig und deshalb hat man real einen Wertverlust.
Sparbücher, Tagesgeld und Festgeldkonten werfen immer weniger Zinsen ab. Zugleich müssen Verbraucher aber etwa an der Tankstelle wesentlich tiefer in die Tasche greifen. Die Verbraucherpreise steigen und so frisst die Inflation die Zinsen fürs Ersparte auf. Das Ganze hat gigantische Ausmaße. Wie die DZ-Bank schätzt, verlieren die Deutschen dieses Jahr hochgerechnet 50 Milliarden Euro, wenn man alle Ersparnisse auf deutschen Bankkonten mit einbezieht. Das Ganze hat nicht nur mit den niedrigen Zinsen allein zu tun, denn die schmälern die Rendite schon seit über 2 Jahren. Aber, so erklärt DZ-Bank-Experte Michael Stappel,
in der Vergangenheit war das so, dass dann die Aktienmärkte sehr gut liefen und es zum Teil zumindest wieder ausgeglichen werden konnte, je nachdem, wie viel Geld ich halt angelegt habe in Aktien. In diesem Jahr haben wir quasi das doppelte Problem, extrem niedriger Zins und dann gleichzeitig noch Aktienkurse, die sich zum Teil da negativ entwickeln.
Es sind also denkbar schlechte Zeiten, um ein Vermögen anzusparen. Dass sich das Klagen darüber trotz allem in Grenzen hält, das hat laut Sparkassenverband vor allem damit zu tun, dass sich offenbar auch erstaunlicherweise immer mehr Menschen an die niedrigen Zinsen gewöhnen, erklärt Verbandssprecher Thomas Rienecker.
Nur noch jedem Dritten macht die Nullzinspolitik der EZB Bauchschmerzen. Einige sparen einfach mehr Geld, um die Inflation aus eigener Kraft auszugleichen. Fast jeder Fünfte hat sich aber sogar nach neuen Anlageformen umgesehen, um dann so der Entwertung des Vermögens vorzubeugen.
Interessant sind für viele Bundesbürger mittlerweile Immobilien, Fonds oder auch Aktien. So wollen sie vermeiden, dass das eigene Vermögen dahinschmilzt. Und irgendwann dürften die Zinsen auch wieder steigen. Frühestens im nächsten Herbst könnte es soweit sein.
Sion H. Info Bilanz. Durch die Niedrigzinspolitik der Europäischen Zentralbank sind den Bundesbürgern mehr als 340 Milliarden Euro entgangen. Das hat die DZ-Bank ausgerechnet. Und selbst wenn man die Ersparnisse der Kreditnehmer herausrechnet, bleibt immer noch ein Minus von rund 200 Milliarden Euro. Kein Wunder, dass die Politik von EZB-Präsident Mario Draghi hierzulande heftig kritisiert wird. Dabei ist Deutschland mitverantwortlich, dass die Zinsen im Keller sind, sagt Gerhard Schick. Er ist Finanzexperte der Grünen und hat gerade die Bürgerbewegung Finanzwende gegründet. Ich habe ihn gefragt, warum er ausgerechnet die Politik der EZB verteidigt.
Die Politik der Europäischen Zentralbank hat natürlich heftige Nebenwirkungen, also steigende Immobilienpreise, steigende Aktienpreise, auch eine Ungleichheit, die erzeugt wird, weil die Leute unterschiedlich profitieren. Sie haben ja gerade die Zahlen genannt. Aber die Europäische Zentralbank versucht sozusagen die Lage zu stabilisieren, weil die Regierungen in Europa nicht in die Pötte kommen, um wirtschaftspolitisch uns endlich aus dieser Krise rauszubringen. Deswegen wäre es falsch, jetzt einseitig auf die Europäische Zentralbank zu schimpfen, sondern sie stabilisiert, damit es nicht schlimmer kommt. Aber die entscheidende Lösung liegt bei den Finanzministern.
Und Sie sagen, dass Deutschland mitschuld sein soll, dass die Zinsen nach 8 Jahren immer noch im Keller sind. Sind die Sparer hierzulande nicht die, die am meisten leiden? Ist die Altersversorgung nicht in Gefahr?
Natürlich ist das für die Altersvorsorge eine Schwierigkeit. Wir haben sowieso in Deutschland das Problem, dass viel zu viel über die Lebensversicherung in Anleihen, gerade auch in Staatsanleihen investiert ist. Es gibt andere Länder, die die Altersvorsorge wesentlich besser organisieren. Schweden etwa, wo einfach man sehen kann, dass die Verwaltungskosten, die abgehen, deutlich niedriger sind und die Renditen wesentlich besser bei dem, was der Staat seinen Bürger für die kapitalgedeckte Altersvorsorge anbietet. Da müsste die Bundesregierung dringend etwas tun. Und es muss auch dringend etwas getan werden bei der europäischen Wirtschaft und Finanzpolitik. Und darauf bezieht sich der Vorwurf, dass die Bundesregierung eine Mitverantwortung hat. Man hat eben in den letzten Jahren wirtschaftspolitisch eher gebremst in Europa. Und wenn man aus einer Wirtschaftskrise rauskommen will, dann muss mehr investiert werden, so wie man das ja auch 2008, 2009 in Deutschland gemacht hat, unmittelbar nach der Finanzkrise.
Gibt es so etwas wie ein Recht auf Zinsen oder müssen wir uns an den Gedanken gewöhnen, dass die Zeiten vorbei sind, dass wir etwas für unser Erspartes bekommen?
Ich glaube, dass wir noch länger niedrige Zinsen haben werden. Man sieht in anderen Ländern, wie zum Beispiel in Japan, dass es durchaus auch eine längere Zeit anhalten kann. Auch in der Vergangenheit gab es immer wieder Phasen, wo die realen Zinsen negativ gewesen sind. Von daher ist es richtig, sich darauf auch ein Stück weit einzustellen. Umso wichtiger ist eben, dass die private Altersvorsorge, wie wir sie in Deutschland bisher haben, reformiert wird. Es bleibt zu viel im Vertrieb hängen, zu viel an Kosten hängen und zu wenig wird wirklich für das Alter zurückgelegt. Und zum anderen geht zu wenig in wirklich investive Anlagen und zu viel bleibt in Staatsanleihen und die werden noch ziemlich lange voraussichtlich niedrig verzinst sein. Vielleicht nicht so niedrig wie bisher, aber dass man schnell wieder auf 5, 6, 7% kommt, wie es das so in den 70er Jahren gab, das ist vielleicht tatsächlich erstmal nicht absehbar.
Sagt Gerhard Schick. Er ist Finanzexperte der Grünen und hat gerade die Bürgerbewegung Finanzwende gegründet. EZB-Präsident Mario Draghi ist für viele Deutsche ein rotes Tuch. Dank seiner Nullzinspolitik verlieren Sparer ihr Bares. Ihr Bankguthaben, Sparbücher und Lebensversicherungen werfen kaum noch etwas ab. Aber die Bundesbürger sind auch Profiteure der niedrigen Zinsen. Martin Honecker berichtet.
Wir alle profitieren von den ultraniedrigen Zinsen, denn wir alle sind der Staat. Die Bundesregierung hatte für ihre Schulden in den Jahren 2008 bis 2017 mit Zinszahlungen von 450 Milliarden Euro geplant. Sie hat dann aber nur 288 Milliarden gezahlt. Umgerechnet hat jeder von uns in diesem Zeitraum also fast 2000 Euro gespart. der unabhängige Finanzberater Christoph Zwermann.
Wenn man heute mal deutsche Staatsanleihen sieht, das heißt, wo der Staat Schulden aufnehmen kann, das geht bis zu 30 Jahre, dann ist das etwas, wo man natürlich einen Schuldendienst hat, der vor, sagen wir, 7, 8 bis 10 Jahren mindestens das 3- bis 4-fache bedeutet hätte.
Als Steuerzahler kommen uns die niedrigen Zinsen auch an anderer Stelle zugute. Denn die Bundesregierung kann sich so günstig verschulden wie nie zuvor, verschont uns deshalb mit höheren Steuern.
Die Notwendigkeit besteht jetzt zurzeit nicht. Im Gegenteil, der Staat hat größere Überschüsse und man könnte an dieser Stelle sogar die Forderung aufstellen, dass der Staat einiges von dem Geld, was er durch diese niedrigen und Negativzinsen spart, an den Bürger weiter und zurückgibt,
sagt Christoph Zwermann. Die niedrigen Zinsen haben einen beispiellosen Bauboom ausgelöst. Im Rhein-Main-Gebiet etwa herrscht Goldgräberstimmung. Der Chefvolkswirt der ING DiBa, Carsten Pschesky, sagt:
Die Bürger profitieren von diesen Nullzinsen, dass sie eigentlich jetzt in der Lage sind, Immobilien zu finanzieren, überhaupt Investitionen zu tätigen, die sie vorher mit einem viel höheren Zinssatz nicht hätten machen können.
Der Bauboom beschert dem Staat viel mehr Grunderwerbsteuer. Allein 2017 haben die Bundesländer gut 13 Milliarden Euro kassiert. Und die Kassen des Staates sprudeln auch an anderer Stelle. Er verkauft Grundstücke und nimmt über die gestiegenen Preise mehr Geld ein. Er vermietet Wohnungen über seine Immobiliengesellschaften und verdient an den Mietsteigerungen kräftig mit. Die Bundesbürger sind nicht nur Steuerzahler oder Immobilienbesitzer, die meisten sind auch Arbeitnehmer, die die Auswirkungen der Nullzinspolitik zu spüren bekommen, sagt Chefvolkswirt Carsten Pschesky.
Niedrige Zinsen heißt, es ist einfacher für Unternehmen zu investieren. Dafür brauche ich wieder neue Beschäftigte. Niedrige Zinsen heißt auch, ich habe immer eine schwächere Währung in meinem Land. Davon profitiert natürlich eine starke Exportwirtschaft in Deutschland.
Derzeit gibt es so viele Beschäftigte in Deutschland wie nie zuvor. Mehr als 44 Millionen. Und durch die ultraniedrigen Zinsen kommen die gestiegenen Löhne bei den Arbeitnehmern auch an und werden nicht durch höhere Preise aufgefressen. Die Menschen können mehr Geld ausgeben, zur Freude des Einzelhandels oder der Tourismusindustrie. Nullzinsen also doch kein Teufelszeug? Finanzberater Christoph Zwermann und Carsten Pschesky sind sich in diesem Punkt einig.
Alle insgesamt in der Gesellschaft kann man sagen, dass die Profiteure weitaus in der Mehrheit sind.
Kein Teufelszeug, definitiv nicht.
Wir Deutschen sind Weltmeister im Sparen. Dafür sind wir bekannt. Nach Berechnungen der Postbank haben die Hessen im Schnitt rund 50.000 Euro auf der hohen Kante. Das ist mehr als in allen anderen Bundesländern. Doch was bleibt in Zeiten ultraniedriger Zinsen davon übrig? Zinsen gibt es keine mehr, die Preise steigen immer stärker. Was also tun? Vor der Sendung habe ich mit dem Finanzexperten Hermann Josef Tenhagen gesprochen, vom gemeinnützigen Ratgeber Finanztipp. Was kann man denn machen gegen die niedrigen Zinsen?
Also eigentlich braucht man eine Strategie dafür. Und die Strategie ist ganz einfach. Man braucht ein Tagesgeldkonto und da hat man dann 2 oder 3 Monatseinkommen drauf. Nicht 50.000 Euro, sondern eher 10.000 oder 15.000 Euro. Und das ist vor allen Dingen dazu da, damit man nicht in den Dispo braucht. Also damit man nicht die 10% Dispozinsen bezahlen muss. Und wenn es denn gut läuft, kriegt man im Augenblick 0,5% für so ein Tagesgeldkonto bei den Spitzenbanken. Das sind meistens französische oder holländische Banken. Dann haben Sie ein Festgeldkonto, da haben Sie was drauf für das nächste Auto, also irgendwas, was Sie in 2 oder 3 oder 4 Jahren kaufen wollen oder müssen und wo Sie heute schon wissen, dass Sie da vielleicht 10 oder 20.000 Euro für brauchen. Und den Rest, den sollten Sie langfristig, längerfristig anlegen. Das ist genau das zentrale Problem in Deutschland. Wir haben auf deutschen Konten 2.000 Milliarden Euro, die tagesfällig angelegt sind, wo man jederzeit ran kann, aber wo man praktisch keine Zinsen für bekommt.
Den gibt es ja häufig, diesen Tipp mit dem Portfolio, Aktien, Fonds, Staatsanleihen. Ist das der goldene Weg?
Naja, das Portfolio ist schon fast zu kompliziert, weil eigentlich braucht man neben dem Tagesgeld und dem Festgeld für 2, 3 Jahre nur einen Indexfonds, der langfristig läuft und in den tut man sein Geld für 10 oder 15 Jahre. Und das kann man dann machen, dann hat man also praktisch kein Risiko, weil diese internationalen Indexfonds, wir haben bei Finanztipp uns die mal angeguckt, da gibt es eine Reihe von Fonds, da ist man mit einem Viertelprozent Kosten, nicht mit 1,5 oder 2% Kosten im Jahr dabei. Das Depot muss heute ja nichts mehr kosten und dann gibt das einfach nur schöne Rendite. Schlimmstenfalls kommt da so eine Mini-Rendite bei raus über 15 Jahre und im Schnitt waren es in den letzten 40 Jahren 8%.
Das heißt, man sollte das Geld auf jeden Fall etwas streuen?
Ja, streuen sowieso, aber diese Indexfonds, also man kann das ja sogar mit einem machen. Wenn man einen hat auf MSCI World, also auf dem weltweiten Index, dann habe ich 1600 Firmen dabei, schon bei den ersten 25 Euro, die ich anlege. Also breiter streuen brauche ich wirklich nicht.
In Italien, Frankreich oder Spanien liegen die Sparquoten derzeit unter 10%. Nur bei uns ist sie höher, liegt bei einem Rekordwert von 17%. Das ist doch bei den derzeit niedrigen Zinsen paradox. Woran liegt das?
Also im Augenblick liegt es vor allen Dingen daran, dass die Leute nicht so ein richtiges Gefühl dafür haben, wo das langfristig hingeht. Und da liegt genau auch der Punkt. Also wenn man auf dem Konto das natürlich liegen lässt, dann kommt da nichts bei rum. Und deswegen sagen wir ja bei Finanztipp seit Jahren, man sollte einen Teil dieses Geldes durchaus in Aktien angelegt haben. Wenn man es jetzt vor einigen Jahren gemacht hätte, hätte man jetzt große Freude und würde sich über diese aktuellen Bewegungen im Aktienmarkt auch überhaupt nicht sorgen. Aber das Wichtige ist, per se sich klar zu machen, das ist nicht für 15 Wochen, nicht für 15 Stunden, auch nicht für 15 Monate, sondern eher für 15 Jahre.
Sagt Hermann Josef Tenhagen vom gemeinnützigen Verbraucherratgeber Finanztipp. Das war die Sendung Bilanz. Mein Name ist Alexander Schmidt. Wenn Sie die Sendung noch einmal nachhören wollen, dann können Sie das unter hrinforadio.de.